Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
My pronoun is she, her, and I identify myself.
Meine Pronomen sind sie, ihr, und ich identifiziere mich mit dem thailändischen Wort Katoi. Das bedeutet Transgender-Frau und hat oft eine negative Bedeutung. Aber ich nutze trotzdem Katoi.
Aktuell kandidiere ich auch für den Bundestag und es sieht ganz gut aus. Und im Falle meines Einzuges wäre ich ja die erste Transfrau im Bundestag tatsächlich, obwohl ich nicht als einzige Transperson aktuell gerade im Rennen bin, sondern da sind mehrere Personen am Start, also bin ich dann vielleicht sogar eine von mehreren Transpersonen im Bundestag. Das wäre richtig historisch und super cool.
Trabajo como subsecretaria de políticas de diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Ich arbeite als Unterstaatssekretärin für Diversity-Politik im Ministerium für Frauen, Gender und Vielfalt der Nation. Es ist ein neues Ministerium im argentinischen Staat, das im Dezember 2019 geschaffen wurde. Ich bin eine Trans-Aktivistin.
Soy activista trans.
Transmenschen haben sich in vielen Ländern dieser Welt wichtige Positionen erkämpft. Alba Rueda ist die erste Transfrau in einem so hohen Amt in Argentinien. Esther Suananen forscht zu Transmenschen in Thailand und hat gerade die Zusage für ihre Promotion bekommen. Nike Slavik könnte wie einige weitere Transmenschen in den Bundestag einziehen. Transmenschen tauchen auch in Film- oder Fernsehserien auf, nicht nur als NebendarstellerInnen. In Serien wie Pose, Transparent oder Tales of the City geht es explizit um ihre Geschichten. Sie kämpfen dafür, bei den Olympischen Spielen in den Wettbewerb zu gehen und pfeifen als SchiedsrichterInnen bei Fußballspielen. Wer bei der Geburt einem Geschlecht zugeordnet wird und im Laufe des Lebens merkt, dass dieses zugewiesene Geschlecht nicht passt, muss aber immer noch mit Diskriminierung, struktureller Unterdrückung und sogar physischer Gewalt rechnen. In der ersten Folge dieser Podcast-Serie von Our Voices, Our Choices haben verschiedene PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen deutlich gemacht, wie gewaltvoll die binäre Erzählung von zwei Geschlechtern, Mann und Frau, weltweit wirkt. Sie wurde als in der europäischen christlichen Vorstellung verwurzelte Erzählung bis in die äußersten Zipfel des Planeten exportiert und hat eine Vielzahl an diversen Geschlechtererzählungen zerstört. Die franco-brasilianische Journalistin und Wissenschaftlerin Manuela Pick betont, dass es dabei immer um männliche Hegemonie geht. Von Europa aus wurde diese als vermeintlich modern und vor allem als einzig richtige Erzählung anderen Kulturen aufgezwungen.
Well, there are many things, because the male gaze is the Christian gaze, is the European gaze, is the modern gaze, right? And that's where the male, what we call the male gaze, is often held by females too, right? It's just the reinforcement.
Der europäische Blick ist der moderne Blick und der männliche, was wir oft den männlichen Blick nennen, kommt auch oft von Frauen. Es ist einfach die Verstärkung einer bestimmten sozialen Ordnung und damit einer bestimmten Ungleichheit. Der männliche Blick wirkt dort, wenn die europäischen KolonisatorInnen in Amerika ankommen und sie nicht in der Lage sind, die lokalen Regierungsformen zu lesen, das lokale Leben nicht lesen können oder wollen. Sie können nicht entziffern, was nicht so aussieht wie sie. Sie können Regierungsformen, Formen der Verantwortlichkeit nicht entziffern, die sie nie erlebt haben. Aber sie kommen auch mit diesem christlich-männlichen Blick auf die lokalen Gemeinschaften zu. Wenn sie dann Verhalten von Männern sehen, was sie denken sei weibliches Verhalten, dann ist das für sie nicht in Ordnung und wird Sodomie genannt, wird zerstört. Durch den männlichen Blick kommt es zur Inquisition, es kommt zu Massakern. Eine bestimmte soziale Ordnung für Familie, Reproduktionszyklen, Eigentum wird auferlegt und alles andere ausgelöscht. Sehr komplexe, vielfältige Welten, viele verschiedene Welten wurden ausgelöscht, weil sie von den EuropäerInnen nicht gesehen wurden.
But we also get erasure, right? So we have a very complex, diverse world, worlds, many diverse worlds that were erased because they were not seen by Europeans.
In dieser zweiten Folge wollen wir nun speziell auf das Leben und die Kämpfe der transgeschlechtlichen Menschen weltweit schauen, immer mit dem Wissen, dass ihre aktuellen Kämpfe geprägt sind von einer eurozentrischen, weißen, binären, cis-heteronormativen Vorstellung von Geschlecht und Sexualität, gegen die sie sich wehren.
And in this 500 years of genocide, many of these life ways have disappeared. Many of the words have disappeared. So we have.
In diesen 500 Jahren des Völkermordes sind viele Lebensformen verschwunden. Viele der Welten sind verschwunden. Und wir haben auch einige Überlebende. Die Maori sprechen über den Takatapui, was eine intime Freundschaft zwischen Gleichgeschlechtlichen ist, die sexuell sein kann. In der Sprache der HawaiianerInnen gibt es die Machu, die sowohl männlich als auch weiblich sind. In Juchitan, Mexiko, die Muxes, die weder Männer noch Frauen sind, sondern ein drittes Geschlecht. Und ich würde sogar sagen, dass es in einem europäischen Kontext am Rande Europas einige Überlebende gibt. In Albanien, in den nordalbanischen Bergen, gibt es dieses Phänomen von Frauen, die sich entscheiden, Männer zu werden, weil es in der Familie keine Söhne gibt, weil die Familie ihren Besitz verlieren würde. Also wird eine der Töchter zum Sohn der Familie. Und so sehen sie, dass das Geschlecht etwas ist, was performt wird und nichts mit der Biologie zu tun hat. Und die Hijras in Indien. Ich meine, wir können durch die ganze Welt gehen, durch die voreuropäischen Eroberungen und Sprachen und fündig werden. Was faszinierend ist, wenn man in den Amazonas schaut, sieht man diese isolierten Sprachen wie Tikuna, die Wörter für Sexualität haben, die aus der Zeit vor der Eroberung stammen. Und dann erkennt man, dass LGBT nicht modern ist. Gleichgeschlechtliches, queeres Verhalten hat es schon immer gegeben und es gab schon lange Wörter dafür.
Sex, queer behaviors, it has always existed and there have long been words for that.
So wie es nicht möglich ist, allein die gerade genannten sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten aus Indien, Europa oder Mexiko zu vergleichen, ist auch das Leben von Transmenschen weltweit nicht über einen Kamm zu scheren, betont Bodie Ashton. Der australische Wissenschaftler beschäftigt sich vor allem mit deutscher queerer Geschichte.
As with any community, the queer community has its own issues to face.
Wie in jeder Gemeinschaft hat auch die queere Community ihre eigenen Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Und ein Teil davon ist die Tatsache, dass queere Menschen sehr oft am Rande stehen und sehr oft von der Gesellschaft insgesamt ausgeschlossen werden. Diese Machtdynamik kann sich auch innerhalb der kleineren Gemeinschaft selbst widerspiegeln. Ich denke, das ist definitiv etwas, das angesprochen werden muss. Es gibt sicherlich Vorstellungen, eine sehr normative Vorstellung davon, was es bedeutet, eine queere Person zu sein. Es gibt immer wieder Beispiele von Diskriminierung auch innerhalb der Community. Insbesondere denke ich, dass eine der großen Herausforderungen, vor denen wir im Moment stehen, die Transgemeinschaft betrifft. Wenn ich anfange, über die Transgemeinschaft zu sprechen, besteht die große Gefahr, dass ich anfange, über die Transerfahrung zu sprechen, die von Person zu Person, von Ort zu Ort nicht die gleiche ist. Es ist also offensichtlich, dass die Art und Weise, wie ein weißer, junger Deutscher mit 20, 21 das Transsein oder sogar die Verwendung des Begriffs Trans erlebt, sehr verschieden sein kann von dem, was, sagen wir, eine ältere Person in einer indigenen Gemeinschaft in Australien erlebt. Oder sogar, wenn wir uns Menschen hier mit verschiedenen Hintergründen innerhalb dieses Landes ansehen. Es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen, die angesprochen und verstanden werden müssen. Und ich denke, dass das einer dieser selbstkritischen Punkte ist, mit denen wir uns wirklich sehr, sehr genau auseinandersetzen müssen. Es ist sicherlich etwas, dessen ich mir bei meiner eigenen Forschung hier bewusst bin, dass ich nicht sofort in diese Art von weißer, eurozentristischer Grundlinie oder von meinem eigenen Hintergrund aussprechen will. Es ist also definitiv eine dieser ständigen Herausforderungen, auf jeden Fall.
So it's definitely one of those continuing challenges, absolutely.
Because I think, because the Thai officials, they are really like, very traditional.
Ich denke, die thailändischen Beamten sind sehr traditionell. Wenn du ein Lehrer sein willst, vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren konnten wir keine Lehrer sein. Aber heutzutage hängt es davon ab, wie du aussiehst. Wenn du als Katoi sehr weiblich aussiehst, wenn du auch als Frau gelesen wirst, also passt, dann ist es okay, Lehrer zu werden. Da sind sie relativ frei.
How does parents of children think about the school? Yeah, I think Katoi people, trans people, always gets discriminations from the official.
Ja, ich denke, dass Katoi-Leute, Transmenschen immer von der thailändischen Bürokratie diskriminiert werden. Wir können unser tägliches Leben gut leben, aber wenn wir uns dann mit offiziellen Stellen in Verbindung setzen müssen, haben wir immer ein Problem.
Daily life is fine, but when we have to connect to the official, we always have a problem. Yeah.
Was allerdings alle Transmenschen, mit denen ich gesprochen habe, erzählen, ist, dass es einfacher für sie ist, je mehr sie dem binären Geschlechtermodell entsprechen. Alle drei Transfrauen, Alba Rueda in Argentinien, Nike Slavik in Deutschland und Esther Swanennen in Thailand, kommen leichter durch den Alltag, je mehr sie als eindeutig weiblich gelesen werden, wenn sie passen. Unerkannt durchgehen, wie man im Englischen sagt.
Also das ist auch das, was ich meinte mit dem diesen Druck, dass man dann, selbst wenn man trans ist, dass man aber trotzdem irgendwie möglichst nicht als trans erkennbar ist. Also das ist ja dieses Passing. Man möchte ja auch einfach in dem Geschlecht angesprochen werden, mit dem man sich identifiziert. Aber bei vielen ist es auch einfach aus Angst heraus, dass sie sonst Opfer von Gewalt werden. Dass halt, wenn Leute irgendwie sich fragen, also eine Person nicht direkt einordnen können, welchem Geschlecht die Person jetzt angehört, dann kommt es halt auch total schnell irgendwie zu blöden Bemerkungen oder irgendwer pöbelt dich an und sagt so, hey, bist du ein Mann, bist du eine Frau? Und dann kommt es irgendwie zu Beleidigungen und im schlimmsten Fall halt irgendwie zu Gewalt. Und das ist ja leider immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass, also mittlerweile bin ich bei diesen Sachen entspannter geworden, aber noch so vor einigen Jahren habe ich mich wirklich nicht getraut, ungeschminkt so das Haus zu verlassen, weil ich immer Angst hatte, dass ich dann irgendwie falsch gelesen werde, dass dann irgendwie Leute denken, ich wäre irgendwie ein Mann in Frauenkleidern oder whatever und irgendwie mich beleidigen oder im schlimmsten Fall mich halt wirklich tätlich angreifen. Und das ist eine Angst, die immer noch sehr, sehr real ist für viele Transpersonen.
Zentral im Kampf für Schutz und ein würdiges Leben sind ganz elementare Rechte der Selbstbestimmung. Das beginnt mit der Selbstbezeichnung, die bei Alba und Esther über die Aneignung eines ehemals negativ besetzten Wortes gelingt. In Argentinien wurde Transvestit genauso wie in Thailand Katoi im abwertenden Sinne genutzt. Transmenschen haben sich diese Begriffe mittlerweile angeeignet. Für Nike ist es hingegen wichtig, dass wir nicht von Transsexuellen sprechen.
Ja, es gibt halt aus verschiedenen Gesichtspunkten Kritik an dieser Bezeichnung transsexuell. Erstmal vom Namen her an sich, weil wir halt sagen, es hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern es geht um unser Geschlecht, um unser geschlechtliches Erleben, Empfinden, um unsere Identität. Deswegen gibt es viele Leute, die halt die Bezeichnung entweder transgeschlechtlich oder transident, also als Abkürzung für Identität, bevorzugen. Und eigentlich die noch größere Kritik ist, dass Transsexualität halt der Begriff ist, der aus der Psychiatrie kommt. Also das ist die psychiatrische Diagnose Transsexualismus, die dann als psychische Störung auch entsprechend diagnostiziert wurde oder ja in Deutschland immer noch wird. Und wir sind ja eigentlich so weit mittlerweile zu sagen, dass Transsein eben keine Krankheit ist, sondern eine ganz normale Form, Variante menschlicher Existenz. Also Menschsein ist ja unglaublich facettenreich, unglaublich divers und vielfältig. Und es gibt eben historisch eine Vorstellung davon, dass es nur zwei Geschlechter gäbe. Die ist aber vor allem eine europäische, deutsche Vorstellung. Also nicht jede Kultur, jedes Land hat diese Vorstellung von Geschlechtern, wie wir sie historisch haben. Bei uns gibt es eben diese historische Mann-Frau-Vorstellung und die Vorstellung, dass Menschen halt in dieses Geschlecht Mann oder Frau, also in eins der binären Geschlechter hineingeboren werden und das dann nun mal sind. Aber die Welt ist halt viel facettenreicher und viel, viel komplexer.
Nicht zuletzt deswegen kämpfen Nike und viele andere PolitikerInnen und AktivistInnen dafür, dass das Transsexuellengesetz, wie es in Deutschland auch heute noch heißt, abgeschafft und ersetzt wird durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Obwohl das Bundesverfassungsgericht das veraltete Gesetz, abgekürzt TSG, in Teilen schon als verfassungswidrig gekippt hat, gibt es immer noch Parteien, die daran festhalten.
Was die Grünen vorgelegt haben, die FDP hat auch einen ähnlichen Gesetzentwurf eingebracht. Und die Linke unterstützt auch die Gesetzentwürfe. Es geht bei beiden Gesetzen darum, die Menschenrechte von Trans, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen stärker zu schützen, weil das in Deutschland nach wie vor sehr schwierig ist, wenn man nun mal trans ist und entsprechend sich anerkennen lassen will, rechtlich, also das sogenannte Passgeschlecht ändern möchte, da Geschlechtseintrag und Vornamen ändern möchte. Das ist mit sehr, sehr großen Hürden verbunden. Da muss man sich in eine Therapie begeben, obwohl seit 2018 die Weltgesundheitsorganisation Transsexualität von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen hat. Zum Vergleich, bis 1990 stand auch Homosexualität auf dieser Liste psychischer Krankheiten. Bisexualität stand da auch mal drauf. Und das hat man nun mal gestrichen, aber in Deutschland werden wir vom Rechtsstaat nach wie vor als psychisch krank behandelt. Also wir müssen halt mehrere psychiatrische Gutachten vorlegen, einen teuren Gerichtsprozess in Kauf nehmen und das dauert meistens mehrere Jahre und das ist halt für Betroffene auch sehr belastend und eine super diskriminierende Erfahrung. Und es gibt halt viele, viele Länder, die auch gesagt haben, dass das nicht mehr dem Stand der Zeit entspricht, dass das eben diskriminierend ist, dass das mit den Menschenrechtslagen einfach nicht vereinbar ist. Das haben verschiedene Gremien auch auf Europaebene und internationaler Ebene bestätigt, wie eben die Weltgesundheitsorganisation. Und entsprechend haben da viele andere Länder auch schon solche Selbstbestimmungsgesetze, allein in Europa sind das zum Beispiel Norwegen, Dänemark, Island, Irland, Griechenland, Portugal, Luxemburg. Und das sind jetzt die mir gerade durch den Kopf gegangen sind. Das sind nicht mal alle. Und in Deutschland ist das ein Thema, über das wir schon lange, lange reden.
Über Europa hinaus gehört Argentinien in Sachen progressiver Gesetzgebung auch ganz vorne mit auf die Liste. Die gleichgeschlechtliche Ehe wurde schon 2010 eingeführt, während es in Deutschland bis 2017 dauerte. 2013 konnte ein argentinisches Kind zum ersten Mal seine Geschlechtsidentität wechseln. Das erste Mal weltweit. Es gibt sogar eine Quote für Transmenschen, welche Alba Rueda und ihre MitstreiterInnen erkämpft haben.
A poder pensar la Argentina con matrimonio igualitario, con ley de identidad de género, con digamos con la ley de cupo o cuota trans dentro de los ámbitos administrativos.
Wenn wir uns Argentinien heute ansehen mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, dem Geschlechtsidentitätsgesetz oder der Transquote, das ist ein großer Gegensatz zu den Kämpfen und der Situation all der Jahrzehnte davor. Die Transquote ist ein sehr wirksames Instrument, um die strukturelle Ungleichheit zu bekämpfen. Denn ein grundlegendes Problem ist, dass Trans oft keine Jobangebote, keine Möglichkeit zu arbeiten bekommen. Und da setzt dieses Gesetz direkt an. Seitdem wir in der Regierung sind, konnten wir die Zahl von ArbeitnehmerInnen, die trans sind, verdreifachen. Das heißt, wir setzen mit unserer Arbeit wirklich bei den grundlegenden ökonomischen Bedürfnissen und Rechten an. Die Möglichkeit, Arbeit zu haben, sich selbst versorgen zu können, das ist Voraussetzung, um überhaupt über Gleichberechtigung sprechen zu können.
Con necesidades económicas, alimentarias, laborales, muy básicas, pero que son necesarias para poder hablar de igualdad.
In der Vergangenheit war sich zu prostituieren für viele Transmenschen oft der einzige Weg. Das hat sich durch die Transquote immerhin schon verbessert. Aber auch in Argentinien gibt es noch viel zu tun, um die Unterdrückung und Diskriminierung von Transmenschen zu verhindern, wird Alba nicht müde zu betonen. In Thailand berichtet Esther, dass es in Städten zwar kulturelle Freiräume gibt, vor allem für junge Transfrauen, und es auch einen Passus in der Verfassung gibt, der Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten vor Diskriminierung schützen solle, aber sonst weder die gleichgeschlechtliche Ehe noch andere Rechte bisher vorhanden sind.
Even we are so progressive in our society, we can
Auch wenn wir in unserer Gesellschaft so wenig fortschrittlich sind, kann ich so offen leben. Ja, Katoi-Menschen können offen leben. Aber mit der Gesetzeslage können wir nichts ändern, das stimmt. Und wir haben nicht die Geschlechtsanerkennung, die gleichgeschlechtliche Ehe. Und im ländlichen Kontext sind wir im sozialen Kontext nicht sehr fortschrittlich.
In the raw context, we are quite not progressive at the social context. A few choice, right? For Katoi people, we are fear of jobless, we have.
Im Moment mache ich mir Sorgen über meine zukünftige Karriere, nicht wahr? Ja, ich habe sehr wenig Auswahl. Für Katoi-Menschen, wir haben Angst vor Arbeitslosigkeit. Wir haben Angst vor Armut, Angst vor dem zukünftigen Leben. Wenn wir älter werden, dann sehen wir Transfrauen maskuliner aus. Es scheint so zu sein, dass unser Leben dann härter ist als das jeder anderen Frau.
Our life is harder than women to live, yeah.
Um ihre und die Zukunft anderer Transmenschen in Thailand zu verändern, forscht Esther zur Geschichte von Katoi-Menschen, hat mit einem persönlichen Archiv angefangen, was sie in Zukunft mit den Lebensgeschichten von Katoi füllen will. Zum einen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und zum anderen, um die eindimensional erzählte Geschichte zu vervollständigen.
I began with my personal archive because
ich habe mit meiner eigenen Geschichte begonnen, weil wir die thailändische Geschichte lernen müssen und sie bisher als Königsgeschichte aus der Sicht eines Mannes geschrieben wurde. Uns fehlt die Vielfalt in der Geschichte Thailands.
In ihren Vorträgen berichtet Esther von der Zeit, bevor Thailand ein Nationalstaat wurde und es auch hier Geschlechtsdiversitäten und Freiheiten gab. Als Frau gelesene Menschen konnten oben ohne mit freier Brust laufen. Männer trugen auch Röcke. Namen waren nicht immer unbedingt eindeutig männlich oder weiblich. Und auch längere Haare zu tragen war für Männer wie für Frauen normaler. Im Laufe der Geschichte Thailands wurde dann vieles aus dem Westen importiert. Das Schulsystem inklusive der Uniformen kam aus England. Mit eindeutig binären Uniformen durfte Esther während ihrer gesamten Schul- und Universitätszeit keine weibliche Uniform tragen. In der staatlichen Bürokratie wurde die Einteilung in Frau und Mann bei der Erfassung von personenbezogenen Daten übernommen. Aber in Thailand werden auch schon seit vielen Jahren geschlechtsangleichende Operationen angeboten und an der Universität gelehrt. Oft genug sind solche Operationen aber vor allem für Katoi nicht bezahlbar, da ihnen lange der Zugang zu besser bezahlten Jobs einfach verwehrt blieb.
Es gibt Forschungen mit interessanten Argumenten. Sie sagen, dass ausländische Transfrauen Zugang zu Mittelklasse-Karrieren haben. Sie können Anwälte sein, Ärzte, und wenn sie in diesen Positionen sind, können sie gute Sozialhilfe bekommen, richtig? Gute Sozialhilfe, gute Versicherung. Aber für die Einheimischen, für Katoi, ich meine vor 20 Jahren oder sogar vor 10 Jahren war es ihnen nicht erlaubt, in diesen Positionen zu arbeiten. Als Arzt zu arbeiten, in der Schule zu arbeiten, als Lehrer. Sie hatten schon Jobs, sie sind Friseurinnen, arbeiten im Kabarett und müssen sich abmühen, um genug Geld für die Operation zu sparen.
Die ersten Operationen dieser Art wurden aber tatsächlich in Berlin ausgeführt, erzählt Bodie Ashton, der in seiner Forschung einen Schwerpunkt auf Queer Studies und Deutschland legt.
That was also Berlin. That was 1920.
1920 am Institut für Sexualwissenschaft. Hirschfelds Mitarbeiter dort haben also tatsächlich die ersten geschlechtsangleichenden Operationen der Welt angeboten. Sie bieten nicht sehr viele davon an und das ist auch nicht verwunderlich. Das ist ein medizinisches Verfahren, das in den Kinderschuhen steckt. Es wurde noch nie gemacht und wird daher auch nicht oft gemacht. Aber die Tatsache, dass dies sogar 1920 angeboten wird, ist interessant. Das Institut ist, wie der Name schon sagt, eine Art akademische medizinische Einrichtung. Es gibt also Studien, die dort stattfinden und die Leute kommen für Operationen oder medizinische Eingriffe und so weiter. Aber es wird auch zu einem eigenen Ort, an dem die queere Community viel ausprobieren konnte.
And people come for surgery or medical intervention and so on. But it also becomes its own touchstone of a queer community.
Viele queere Menschen sind damals dorthin gereist, um zu Anfang überhaupt Gleichgesinnte ihrer Identität zu finden. Auch für Esther, die schon dort war, war die Reise sehr aufschlussreich. Neben den Operationen übernahm das Institut aber noch viel mehr Funktionen für die Community.
And Magnus Hirschfeld, of course, early sexologist of the early 20th century,
Magnus Hirschfeld, der Sexualwissenschaftler des frühen 20. Jahrhunderts und der Gründer des Instituts für Sexualwissenschaft in Tiergarten in Berlin, war auch einer der ersten Forscher, die sich mit dem Versuch beschäftigten, eine Idee davon zu formalisieren, was es bedeutet, außerhalb einer Geschlechterbinarität zu existieren. So prägte er 1910 den Begriff Transvestit in ein Buch mit dem Titel »Die Transvestiten« und er verfeinerte die Idee dessen, was das für ihn bedeutete, im Laufe der nächsten anderthalb bis zwei Jahrzehnte weiter. Ich ziehe es eigentlich vor, Hirschfelds Begriff Transvestit gegenüber dem englischen Begriff Transvestite zu verwenden, denn als Hirschfeld mit dieser Idee aufkam, hatte er im Wesentlichen die Vorstellung, dass es sich dabei um Menschen handelt, die die Kleidung von Menschen eines anderen Geschlechts als ihres eigenen anziehen. Und er sah das grundsätzlich als eine sexuelle Sache, quasi als einen Kink. Und das ist es, was der Begriff Transvestite im Englischen tendenziell beinhaltet. Aber nach 1910 fängt Hirschfeld an, seine Ideen weiterzuentwickeln, sodass er letztlich die Person eines Transvestiten als eine Identität ansieht, nicht als einen sexuellen Kink. Er sucht aber auch immer noch nach medizinischen Gründen, warum man in einem anderen Geschlecht leben möchte, als dem, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde.
But nonetheless, this is quite remarkable. And in fact, as of the very start of the 20th century, and especially after the Institute is founded in 1919, Hirschfeld is able to convince the authorities in Berlin.
Aber nichtsdestotrotz ist das ziemlich bemerkenswert. Und in der Tat, ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts und vor allem ab dem 1919 gegründeten Institut kann Hirschfeld die Behörden in Berlin davon überzeugen, dass es sogenannte legitimierte Transvestiten bescheinigen kann. Legitim natürlich in Anführungszeichen. Mit diesen Bescheinigungen sollte der Polizei bewiesen werden, dass sie legitime Transvestiten sind. Wenn man sich als Transvestiten in Berlin aufhielt und die Polizei einsah, konnte man verhaftet werden. Im Wesentlichen aus drei Gründen. Erstens, und das bezog sich in der Regel auf die Fälle von Menschen, die bei der Geburt als männlich zugewiesen wurden und die sich als weiblich präsentierten, wenn diese sofort als solche zu erkennen waren, dann war die Idee der Polizei, dass es nur einen Grund für einen Mann gibt, sich als Frau zu verkleiden, weil Männer Sex mit Frauen haben. Und deshalb versucht ein als Frau verkleideter Mann, einen Mann dazu zu bringen, Sex mit ihm zu haben. Das ist gegen das Gesetz, das ist gegen Paragraph 175, das sogenannte Sodomiegesetz. Aber es ist nicht nur das. Sie müssen sie nicht wirklich beim sexuellen Akt erwischen. Hier findet ein vermeintlicher sexueller Akt statt, aber mehr noch, wenn sie das besonders in der Öffentlichkeit auf der Straße tun, dann werben sie um Sex. Das ist Sexarbeit, das ist Prostitution, die unter das Prostitutionsgesetz fällt. Das ist auch illegal. Und dann fällt das auch noch unter einen Abschnitt des Gesetzes, der als groben Unfug benannt ist. Also im Grunde genommen stört man den öffentlichen Frieden und kann auch dafür verhaftet werden. So ist es für einen Transvestiten enorm schwierig. Sie können nicht in der Öffentlichkeit existieren, ohne fast sofort verhaftet zu werden. Aber es ist auch für die Berliner Polizei eine Menge Arbeit. Und im Grunde genommen tritt Hirschfeld an die Behörden heran und sagt, naja, schauen Sie, was ist, wenn ich Ihnen sagen kann, dass diese Person ein, in Anführungszeichen, legitimer Transvestit ist? Das erspart den Behörden tatsächlich eine Menge Ärger. Deshalb gibt es nach der Gründung des Instituts eine sichtbare Community von Transvestiten, offene queere Bars, meistens in Berlin, die auch als solche ausgewiesen und beworben werden, dass sie Treffpunkte für Transvestiten sind.
Which is why after the institute is founded, there is a much more visible population of again Transvestiten, such that you even have openly queer bars, mostly in Berlin, that also include and advertise as such that they are meeting places for Transvestiten.
Mit der Machtübernahme der Nazis wurden diese Orte für Trans und andere queere Menschen zerstört. Die Bibliothek, das Archiv und auch die Studien des Instituts wurden vernichtet. Hirschfeld ging ins Exil.
So, you have a lot of people who before 1933 might have been able to go to Berlin and experience their lives as they actually are.
Sie haben also eine Menge Leute, die vor 1933 in der Lage gewesen waren, nach Berlin zu gehen und ihr Leben so zu leben, wie sie tatsächlich sind. Leute, die in unserem modernen Sprachgebrauch Transfrauen genannt werden würden, konnten nach Berlin gehen und in der Terminologie der Zeit vielleicht zumindest als Transvestit angesehen werden. Aber im Jahr 1948 ist das nicht möglich, genauso wie noch vor sehr kurzer Zeit. Also passiert es, dass in den 1950er Jahren eine gynäkologische Klinik in Casablanca eröffnet wurde, die Operationen zur Geschlechtsangleichung anbot. Und so kam es zu dieser wechselseitigen Bewegung, dass vor 1933 Menschen von außerhalb kamen und nach Deutschland kamen, um ihr authentisches Leben zu erfahren. Aber nach dem Krieg sind die Deutschen gezwungen, das Land zu verlassen und nach Casablanca zu gehen, um dort die Art von chirurgischem Eingriff zu erhalten, die sie vielleicht nur 20 Jahre zuvor in ihrem eigenen Land bekommen hätten. Das geht jetzt nicht mehr. Es gibt also diese Veränderung über einen historisch gesehen sehr kurzen Zeitraum, wo Deutschland aufhört, führend zu sein auf diesem Gebiet. So problematisch das auch sein mag, weil es eine Reihe von außereuropäischen Erfahrungen hier ausblendet. Aber sicherlich war Deutschland auf seine Weise führend in dem Verständnis, was es bedeutet, in nicht-binären Geschlechts- oder Sexualnormen zu leben. Und dann hört das plötzlich auf und kehrt sich sogar um.
Germany was a leader in understanding what it meant to not fall within binary gender or sexual norms. And then suddenly this stops and in fact reverses.
Die Geschichte der Diskriminierung, strukturellen Unterdrückung und Verfolgung von Transmenschen in Argentinien lief natürlich ganz anders ab als in Nazi-Deutschland, aber nicht weniger brutal.
En 1968-69,
da haben sich die ersten schwulen Organisationen in Argentinien gegründet. So begann unser Kampf für mehr Rechte. Die Gruppe Frente de Liberación Homosexual hat es geschafft, dass die Perspektiven von Schwulen und Lesben Teil der politischen Debatte wurden, während die Trans weiterhin mit Prostitution gleichgesetzt wurden. Das wurde auch ganz räumlich deutlich. Es gab in dieser Zeit eine Straße in Buenos Aires, die Zone der Panamericana, und hier war der Straßenstrich für die Transvestiten. Das heißt, dieser Straßenstrich war der Ort, der den Transvestiten von der Polizei zugewiesen wurde. Und natürlich mussten sie Schmiergeld zahlen. Wenn wir uns fragen, wo sind die Stimmen von Trans aus dieser Zeit? Sie wurden unterdrückt. Ihr Leben wurde kontrolliert und war der Gewalt der Polizei ausgesetzt. Ihr Kampf war kein politischer. Sie kämpften ums nackte Überleben. Gegen die Polizei, gegen die Institutionen. Wir tragen die Zeichen der Gewalt als Opfer institutioneller Gewalt. Wir wurden verhaftet, eingesperrt, verschleppt, in clandestinen Militärgefängnissen eingesperrt, gefoltert oder vernichtet. Aber nicht nur in der Militärdiktatur von 1976 bis 1983. Seit jeher und darüber hinaus ist das Leben von Trans durch besonders institutionelle Gewalt und Repression geprägt. Die Bundespolizei hat unsere grundlegendsten Rechte missachtet. In dieser Zeit der institutionellen Gewalt und polizeilichen Repression gab es über 700 Festnahmen in den Polizeistationen und in Untersuchungshaft. Unsere GenossInnen wurden in den Kommissariaten gefoltert. Sie haben uns die Haare abgeschnitten, mit Messern geschnitten. Sie haben uns in die Höfe gestellt und mit Wasser übergossen, damit wir nicht überleben. Monatelang haben sie keinen Richter gesehen. Sie waren unter der Gewalt der Polizei, ohne dass die Justiz eingeschaltet wurde. Aus diesem Grund sprechen heute viele in Argentinien von einem Genozid an Trans. Weil es hier wirklich Praktiken gab, die darauf ausgerichtet waren, das Leben von Trans und Transvestiten auszulöschen.
Por eso muchas compañeras hoy en Argentina hablan de genocidio trans, porque realmente eran prácticas que buscaban la desaparición, la muerte de las personas travestis y trans.
Wie Alba im ersten Teil dieser Podcast-Serie beschreibt, gibt ihr vor allem die neue Generation der Transbewegung Hoffnung. Sie haben die massive Gewalt nicht selbst erlebt. Mit ihnen zusammen kämpft sie jetzt aus ihrer staatlichen Position heraus für eine stete Verbesserung der Lebensbedingungen für Transmenschen in Argentinien und darüber hinaus.
No es casual que las generaciones más jóvenes sean las personas no binarias, las personas con género fluido.
Es ist kein Zufall, dass die jüngeren Generationen die nicht-binären Menschen sind, Menschen mit fluider Geschlechtsidentität, Menschen, die sich für Vielfalt und Diversität einsetzen. Nun, ich habe das Gefühl, dass all diese Diversität immer noch das ist, worum es geht. Es geht darum, eine Antwort zu finden, eine Antwort in Bezug auf die Übertragung unserer Geschichten innerhalb der sozialen und politischen Geschichte. Das ist einer der grundlegenden Punkte. Aber nebenher geht es auch darum, die Community zu begleiten, zu entwickeln, zu stärken. Es ist genau diese Linie, die so grundlegend ist. Ich glaube, dass dies nicht in 20 Jahren der Fall sein wird, aber wir werden eine viel gerechtere, fairere, vielfältigere Welt haben, wenn wir davon ausgehen, dass wir es schaffen, diese soziale Agenda auf die neuen Generationen zu übertragen und natürlich mit der Vision weiterzumachen. Dass sie sich definieren können und dass wir viel kämpfen werden, damit unsere Generation es auch schafft, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Ich denke, das ist es, was wir heute tun müssen, unsere Lebensbedingungen verbessern. Wir können zeigen, dass wir den Staat repräsentieren oder uns aneignen oder ihn in einen Rechtsstaat verwandeln können.
O apropiarnos o transformar el Estado en un Estado de derechos.
Für Esther und Bodhi sind die Archive und Bibliotheken wichtige Anker für queere Gegenwart und Identität. Mittlerweile ist einiges an Material auch schon online zu finden, wie im Archiv der University of Victoria, Kanada, oder der US-amerikanischen glbthistory.org.
Ich denke, im letzten Jahrzehnt haben wir versucht, mit dem Staat zu verhandeln, um uns zu erlauben, die Mädchenuniform an der Universität zu tragen, um uns im Militär zu akzeptieren. Aber wir müssen unseren Kampf fortführen und nicht zu sehr mit ihnen verhandeln, denn es ist auch eine Art, das System zu erhalten, das die Ungleichheit, die Gewalt in Form von Bürokratie, in Form von Wissen erhält. Ich denke, das ist wichtig, mehr für intersektionale Rechte zu kämpfen. Ich werde versuchen, das voranzutreiben.
I will try to push it forward.
Ich hoffe darauf, dass wir in 20 Jahren an einem Punkt sind, wo das wirklich einfach eine Selbstverständlichkeit ist, queer zu sein und wo das vielleicht nicht mal mehr mit einer Andersartigkeit verbunden ist, wo sich vielleicht alle Menschen auch irgendwie als so ein bisschen queer definieren oder als Teil der Regenbogen-Community, weil ja letzten Endes Geschlecht und Sexualität fließend ist und wir alle sind irgendwo auf einem Spektrum. So. Und diese Annahme, es gibt nur Männer und Frauen und irgendwie Heterosexualität, also diese Hetero- und Cis-Normativität, ist eine große Illusion und letzten Endes schränkt sie ja auch irgendwie alle Leute ein. Und ich hoffe, dass diese Einschränkung irgendwann fällt und ja, wir einfach selbstverständlich alle, dass alle Menschen queer sind. In verschiedenem Grad halt vielleicht. Aber dass wir auch irgendwann kein Coming Out mehr brauchen, weil warum müssen wir uns outen und immer wieder erklären und andere, also warum müssen wir uns immer wieder anderen Menschen erklären? Warum können wir nicht davon ausgehen, dass ja alle Menschen einfach verschieden sind?
Die Wissenschaftlerin und Aktivistin Manuela Pick geht in ihrer Zukunftsvision für die Rechte von LGBTQI+-Menschen und ihren Aktivismus sogar noch einen Schritt weiter.
When we look at the rights of nature movements that's growing across the world today, in which rivers, glaciers or just nature have rights, are subjects of rights.
Wenn wir uns die Kämpfe für die Rechte der Natur ansehen, die heute auf der ganzen Welt wachsen, für Flüsse, Gletscher oder einfach nur die Natur, ihr Rechte zuzusprechen, dann fangen wir an, etwas viel Interessanteres zu sehen als die Frage nach Pronomen. Viel interessanter als die Frage um LGBTQ-Identitäten und Rechten. Da ist die Vorstellung, dass wir nicht von der Natur getrennt sind, dass wir die Grenze überwinden können und nicht mehr vom Anderen sprechen. Die Grenzziehung zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen ist wahrscheinlich das Problematischste. Denn wenn wir darüber nachdenken, werden alle beherrschten Völker unterjocht, kolonisiert, zur Natur gemacht. Sie werden als Natur kommodifiziert. Sie werden in eine natürliche Ressource verwandelt, ob es die Black Lives Matter-Bewegung ist, die Bewegung für die Rechte der Natur, die Klimabewegung, die feministischen Bewegungen. Es geht immer darum, nicht als unendliche natürliche Ressource behandelt zu werden. Aber in Wirklichkeit ist das Problem, nicht als menschlich behandelt zu werden. Das Problem ist, dass die Menschen die Natur als Ressource behandeln, die sie sich aneignen, kaufen, verkaufen, zerstören. Und ob es nun ein Fluss oder ein Körper ist, es ist derselbe Prozess der Aneignung von Leben und der Kommodifizierung von Leben. Ich denke also, es ist sehr interessant, über die Sexualität hinauszuschauen und zu sehen, wie sie das Leben und bestimmte Lebensformen zur Ware macht. Und das Leben zu disziplinieren und über Gender und Sexualität hinauszugehen, weil es nie um Gender und Sexualität geht und auf diese kapitalistische Aneignung des Lebens einzugehen. Die größte Herausforderung von allen ist die Klimakrise, das sechste Artensterben, die eine politische Krise ist, eine Umweltkrise, eine demokratische Krise. Welche Formen von Leben zählen? Welche Körper zählen? Haben Rechte? Und dafür müssen wir wahrscheinlich auf andere Lebensformen und andere soziale Gefüge zurückgreifen, um das Leben anders wertzuschätzen.
Other life ways and other social fabrics to value life differently.
In der dritten und letzten Folge dieser Serie von Our Voices, Our Choices wird meine Kollegin Vanessa Löwel mit intergeschlechtlichen Menschen über ihr Leben und die rechtliche Situation in verschiedenen Ländern sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Das war ein Podcast in der Reihe Our Voices, Our Choices. Diesen und andere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns an podcast@böll.de schicken. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Emily Thumi. Ich sag tschüss. Idee, Redaktion und Übersetzung Kai Münch. Übersetzung außerdem Vanessa Löwel.
Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.